Ihr Lieben, wer mich gut kennt, der weiß, dass ich ein besonderes Faible für die Psalmen habe. Ich liebe diese Texte, ich liebe, wie in ihnen die jeweiligen Psalmisten ihre ganz individuelle Beziehung mit Gott ausdrücken, indem sie ihm danken, ihn loben, aber ja auch bei ihm klagen, was man sich ja erstmal trauen muss. Die Psalmen sind einfach unglaublich vielfältig in ihren Gattungen und Themen, darin, welche Themen sie beinhalten und verarbeiten. Und auch sprachlich finde ich die wirklich interessant. Denn eigentlich sind Psalmen, das sind ja Gedichte, das sind hebräische Gedichte. Sie sind in einem poetischen Stil geschrieben und das, obwohl sie sich gar nicht reimen. Was ja eigentlich für viele Arten von Gedichte typisch ist. Stattdessen bauen die Psalmen auf dem sogenannten Gedankenreim auf. Das heißt, dass hier der Reim eben nicht auf der Wortebene stattfindet, also dass halt am Ende einer Zeile ein Wort ist, das halt so ähnlich klingt wie in der Zeile davor, sondern der Reim findet im Inhalt statt. In der Praxis sieht das dann so aus, dass die meisten Verse in den Psalmen aus zwei Sätzen bestehen, bei denen sich der zweite Satz dann inhaltlich auf den ersten Satz bezieht. Dabei wird dann zum Beispiel die Aussage des ersten Satzes einfach nochmal mit anderen Worten wiederholt oder einfach der erste Gedanke weitergeführt. Keine Angst, das ist nicht prüfungsrelevant, aber ich wurde darum gebeten, Schwarzbrot zu bringen und dem Auftrag bin ich hiermit nachgekommen. Ihr merkt schon, was die Analyse von Psalmen angeht, da stecke ich relativ tief drin. Tatsächlich habe ich im Studium auch zwei Hausarbeiten über die Psalmen geschrieben und darunter auch meine Masterarbeit. Also das eine große Ding am Ende meines Studiums, da ging es um einen Psalm. Dabei habe ich aber nicht, wie das im Theologiestudium bei der Arbeit mit Bibeltexten so üblich ist, eine Exegese geschrieben, also eine historisch-kritische Auslegung, bei der es darum geht, die Entstehung eines Textes zu ergründen und ihn dann auszulegen, um herauszufinden, in Anführungsstrichen, was der Autor uns damit sagen möchte, wie im Deutschunterricht damals. Nach der einen Bedeutung des Textes zu forschen, ging es in meiner Masterarbeit vielmehr darum, zu untersuchen, was denn jetzt wirklich dabei passiert, wenn du ganz persönlich einen Psalm liest, ihn betet, wo wir uns also quasi mit unseren ganz eigenen Erfahrungen in dem Psalm wiederfinden und so aus Worten auf dem Papier Gebet wird. Und genau das möchte ich heute mit euch ausprobieren. Ich habe uns heute als Predigttext den ersten Teil von Psalm 139 mitgebracht. Das ist ja einer der bekannteren Psalmen, ein richtiger Klassiker. Und ich lese gleich daraus die Verse 1 bis 12 vor und dann lade ich euch dazu ein, dass wir mal gemeinsam in die Schuhe von zwei ausgedachten Rollen schlüpfen, um zu schauen, wie diese Personen wohl diesen Psalm lesen und verstehen können. Ich lese. Ein Psalm Davids, vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ob ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Ich kann es mir nicht ganz verkneifen. Nochmal zurück zum Deutschunterricht. Habt ihr mal darauf geachtet? Habt ihr diesen Gedankenreim entdeckt? Ein richtig gutes Beispiel dafür ist Vers 7. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie hier die gleiche Aussage mit anderen Worten wiederholt wird. Gehen und fliehen, Das sind hier mehr oder weniger Synonyme, die beide das Wegbewegen von etwas ausdrückt. Und vor deinem Geist und vor deinem Angesicht stehen hier beide für die Gegenwart Gottes. Also einmal die gleiche Aussage plus andere Worte. Und so reimt sich das eben doch ein bisschen. Der Psalmist fragt sich in Vers 7 also, ob er sich irgendwo hinbewegen könnte, ohne dass Gott dort anwesend sei. Und weil das Ganze eine rhetorische Frage ist, nochmal so ein schönes Stilmittel, steht die Antwort darauf schon vorher fest. So, genug Gedichtanalyse. Stellt euch mal vor, ihr wärt eine ältere Frau. Schon irgendwo, ja, für manche ist das nicht so sehr schwer, sich vorzustellen, aber ein paar von uns müssen da schon noch ein bisschen Empathie und so anwenden. Also stellt euch vor, ihr wärt eine ältere Frau, vielleicht so zwischen 80 und 90, also wirklich schon fortgeschrittenes Alter, die weiß, dass es mit ihrem Leben so ganz langsam auf das Ende zugeht. Im Großen und Ganzen hat sie ein glückliches Leben geführt. Ihre Kinder und Enkelkinder leben woanders, kommen aber regelmäßig zu Besuch. Ihr Mann ist schon ein paar Jahre tot. Seitdem lebt sie allein in ihrem für sie eigentlich viel zu großem Haus. Aber sie hat ihre Freundinnen, mit denen sie sich trifft, und natürlich auch ihre Gemeinde. Denn den Glauben und Gott kennt sie schon von klein auf. Psalm 39 ist ein Bibeltext, der für sie persönlich immer sehr wichtig war. Ihr Taufspruch stammt aus diesem Psalm. Und in Phasen ihres Lebens, in denen es ihr vielleicht nicht so gut ging, war ihr der Psalm auch immer nahe. Denn solche schweren Momente und Phasen kennt auch sie zur Genüge. Zum Beispiel, als ihr Vater, als sie noch klein war, eben nicht mehr aus dem Krieg nach Hause gekommen ist. Oder während der Trennung von ihrem ersten Mann. In solchen Phasen konnte sie sich immer an den Text von Psalm 139 erinnern und daran, dass Gott ihr niemals fern ist. Egal wie einsam sie sich gefühlt hat, wusste sie, dass sie nicht wirklich allein ist, sondern dass Gott sie liebt und sie niemals allein lässt. Dann konnte sie sich auch immer gut in König David hineinversetzen, dem ja dieser Psalm schließlich zugeschrieben wird, und sich mit ihm identifizieren. Der hat ja schließlich auch so viele Krisen in seinem Leben erlebt und trotzdem hat er am Vertrauen auf Gott festgehalten. Tatsächlich, in einem Moment, in dem es ihr ganz besonders schlecht ging, hat sie auch irgendwann mal den Mut aufgebracht, sich David so wirklich als Vorbild zu nehmen und mal so richtig vor Gott zu klagen. Als sie sich Gott eben doch mal ganz fern angefühlt hat. Die Klagepsalmen waren ihr da eine gute Vorlage. Und als sich ihre Lage dann wieder verbessert hatte, konnte sie in Psalm 139 erneut Trost und Zuversicht finden. Und auch heute fühlt sie sich manchmal einsam, wenn sie ihre Kinder oder ihren Mann vermisst. Doch dann tröstet sie Gott durch seine Zusage, ihr immer nahe zu bleiben. Mit dieser Zuversicht kann sie auch auf das Ende ihres Lebens blicken. Ein paar Jahre hat sie vielleicht noch. Aber egal wie lang oder wie kurz ihr Leben noch andauern wird, kann sie sich auf diese Hoffnung stützen. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Und bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Gott ist ihr nahe, im Leben wie im Sterben. Das weiß sie wohl. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt ein junger Mann, so 19 Jahre alt, gerade noch so ein Teenager. Er ist auch in Gemeinde aufgewachsen und glaubt an Gott, an Jesus und das aus ganzem Herzen. Er gehört zur Jugend, hat da seine Freunde, aber so ganz tief in seinem Herzen, da denkt er, dass er doch gar nicht so wirklich dazu gehört. Dass wenn die wüssten, wer er wirklich ist, sie ihn nicht länger mögen würden und er nicht mehr dazugehören würde. Denn er ist schwul oder bisexuell. So sicher ist er sich mit diesen Begriffen gar nicht. Und identifizieren will er sich damit erst recht nicht. Er weiß nur, dass es sich irgendwie komisch anfühlt, wenn er an Männer denkt. Und er hat gelernt, dieses Gefühl, so gut es geht, zu unterdrücken. Und dann liest er diesen Psalm, Psalm 139. Und er findet darin keine Spur von diesem gnädigen und treuen Gott, den vielleicht jemand anders in diesem Text entdeckt. Stattdessen fühlt sich das Ganze gewaltig nach Big Brother is watching you an. Er liest davon, dass Gott jeden seiner Gedanken kennt und er hat Angst. Denn eigentlich strengt er sich doch so sehr an, um ein guter Mensch zu sein. Er achtet genau darauf, was er sagt und was er tut. Aber seine Gedanken und Gefühle, die hat er nicht unter Kontrolle. Und er weiß schließlich, dass, oder er denkt zu wissen, dass diese Gefühle in ihm schlecht sind und ihn zu einem schlechten Menschen machen. Denn das hat er schon früh gelernt. Jeder Moment, in dem seine Eltern mit dem Kopf geschüttelt haben, als im Fernsehen Bilder von Christopher Street Day gezeigt wurden, ist ihm im Gedächtnis geblieben. Und auch das, was der Jugendpastor an dem einen Abend auf dem Zeltlager, als Jungs und Mädchen getrennt wurden und jeweils ihr eigenes Programm bekommen haben, was der Jugendpastor da über sogenannte sexuelle Unmoral erzählt hat, auch das hat tiefe Spuren hinterlassen. Und er liest die Bibel, er kennt diese Verse, kennt Levitikus, 1. Korinther und Römer 1. Und all das sorgt dafür, dass wenn da vorne von der Kanzel gepredigt wird, dass Gott alle Menschen liebt, dass er dir immer nah ist, dass er immer treu ist, dass er dich kennt und liebt, er sich stumm denkt, ja, vielleicht liebt Gott alle Menschen, außer mich. Mich könnte er niemals lieben. Am liebsten würde er manchmal, so wie Jona, vor Gott fliehen, weil er denkt, niemals vor diesem allmächtigen Gott, der wie ein verzehrendes Feuer auf seine Schuld blickt, bestehen zu können. Aber er weiß ja, dass das sinnlos ist. Da ist schließlich auch Psalm 139 klar genug. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ihm kann es kaum gelingen, sich mit dem Psalmisten wirklich zu identifizieren. Zu sehr unterscheidet sich ja die Wirklichkeit in seinem Leben, in seinem Herz von der Freude, die im Psalm mit der Nähe und Anwesenheit von Gott verbunden wird. Das kann er alles nicht so ganz nachvollziehen. Stattdessen findet er in Paulus seinen Leidensgenossen. Denn der schreibt ja Folgendes in Römer 7, was ziemlich genau dem entspricht, was dieser junge Mensch täglich fühlt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Der junge Mann liest also Psalm 139, ohne gedanklich jemals bei Vers 14 anzukommen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Hier wäre wahrscheinlich der Punkt, an dem dieser Mensch ankommen müsste, um sich selbst trotz der Spannung und Konflikte, die in ihm toben, anzunehmen. Und erst dann könnte er wohl die Gegenwart Gottes als etwas wirklich Tröstliches wahrnehmen, anstatt von ihr fliehen zu wollen. Diese skizzierten Persönlichkeiten, die ich euch heute vorstelle, sind ja nur Momentaufnahmen von Menschen, die es ja also gar nicht wirklich gibt, aber trotzdem vielleicht gar nicht mal so untypische Erfahrungen widerspiegeln. Aber unser Leben und auch unsere Perspektive auf Bibeltexte lässt sich auch ja nicht so einfach auf irgendwelche Stereotypen oder so herunterbrechen. Stattdessen ist auch unser Leben und auch unser Glaube und unsere Gottesbeziehung ständig im Wandel. Wie wir einen Text lesen und erfahren, ist je nachdem, wo wir uns in unserem Leben befinden, unterschiedlich und kann sich auch immer wieder verändern. Diese Veränderungen, die unser Leben bestimmen, stecken tatsächlich auch in den Psalmen selbst. Viele, vor allem Klagepsalmen, weisen nämlich einen Stimmungsumschwung auf, einen Moment, bei dem plötzlich die Klage sich auf einmal in Lob verwandelt. Warum das passiert, ist gar nicht mal so klar. Vielleicht hat es im Leben der Psalmisten ja tatsächlich diese Momente gegeben, in denen Gott nach der Klage eingegriffen hat. und sie so einen Grund zu Lob und Dank hatten. Dann stellt der ganze Psalm einen längeren Abschnitt aus einer Lebensgeschichte dar, die eben auch aus Höhen und Tiefen besteht. Diese Veränderung ist genauso auch für unseren jungen Mann denkbar. Dass es ihm durch eine Begegnung mit Gott gelingt, sich selbst anzunehmen und alte Glaubensmuster zu verändern. Dann würde seine Klage wohl auch zu Lob und Dank werden. Ihr Lieben, was fühlt ihr? Ihr ganz persönlich, wenn ihr Psalm 139 lest? Welche Lebensgeschichten und welche Erfahrungen prägen euren Umgang mit Bibeltexten und euren Glauben? Füllen diese Worte des Psalmisten euch eure Herzen mit Freude oder vielleicht doch mit Unsicherheit? Vielleicht lässt euch ja dieser Text auch erstmal kalt und berührt euch nicht besonders. Aber stattdessen gibt es dann wahrscheinlich andere Bibeltexte oder sogar Psalmen, die euch schon euer Leben lang begleiten und euch zutiefst ansprechen. Ich möchte euch heute dazu ermutigen, mal auf Entdeckungsreise zu gehen, durch die Psalmen und durch die ganze Bibel, damit ihr die Texte entdeckt, die ganz besonders zu euch sprechen. Denn diese Texte sind doch eine super Grundlage, um den eigenen Glauben zu festigen und die Beziehung mit Gott zu vertiefen. Und wenn es dann Momente in eurem Leben gibt, in denen ihr euch Gott ganz fern fühlt, kann man immer wieder auf diese Texte zurückkommen, um diese erste Liebe mal wieder ein bisschen anzufachen. Das ist was ich immer wieder erleben darf. Das ist halt wirklich diese Texte, diese Bilder, teilweise sind es auch Lieder oder die eine Predigt, die ich mir nach 10 Jahren immer wieder nochmal anhöre, ist, die mich daran erinnert, so daran, wie ich fühle oder was ich gefühlt habe in den Momenten, als ich das zum ersten Mal gelesen, gehört habe. Ein Text, der mich besonders bewegt, ist zum Beispiel Psalm 37, auch ein Psalm. Da steht mein Taufspruch drin, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn und sehe, er wird es gut dir machen. Das ist was mich bewegt. Aber für dich ist das vielleicht ein ganz anderer Vers, ein ganz anderer Psalm, ein ganz anderer Text. Und ja, wie gesagt, dazu will ich dich ermutigen, die zu entdecken, die festzuhalten, vielleicht in eure kleine Schatztruhe, in eurem Herz zu legen, damit ihr die immer wieder hochholen könnt, um euch zu erinnern an Gott, wie er euch liebt und euch nahe ist. Amen.